Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es wird nicht oft vorkommen, dass eine Predigt in unserer Gemeinde mit dieser oder mit so einer Gebetsformel beginnt. Es wird genauso selten vorkommen, dass wir am Anfang des Gottesdienstes so einen gregorianischen Choral hören. Mir persönlich ist heute also aufgefallen, es war meine Wahrnehmung, ich stand da hinten, dass es eine besondere Stille wurde, als dieser kurze Video, dieser Blick in diesen Chorraum einer alten Kirche uns irgendwie eingeladen hat, stille zu werden. Als freie Gemeinde sind uns ja so liturgische Gottesdienste eher fremd. Und ich weiß, wie das auch manchmal so ein Ringen ist, wenn wir in der Stadt ökumenische Gottesdienste planen, dann möchte man das immer irgendwie in einer Ausgewogenheit haben. Die einen brauchen mehr Liturgie, die anderen wollen gar nicht so die Liturgie. Wir wollen ja schließlich frei sein. Das ist das, was uns oft so antreibt als freikirchliche Christen, weil wir uns nicht einengen lassen wollen. Wir wollen uns nicht von irgendwelchen Worten und Formeln was vorgeben lassen. Wir wollen gern unser evangelisches, protestantisches Christsein frei leben. Zumindest empfinde ich das oft so. Und heute haben wir eben dieses Thema, das mal in eine bisschen andere Richtung geht. Gott lieben mit Ritualen und Symbolen. Und vielleicht ist es für uns in dieser kleinen Themenreihe tatsächlich auch das herausforderndere Thema. Wir hatten ja in der Natur oder Schöpfung, wir hatten letzten Sonntag Gott lieben mit allen Sinnen, wie wir ihm so sinnlich begegnen können auch. Und heute eben mal Rituale und Symbole. Und doch muss ich sagen, ich erlebe es immer wieder auch in den Jahren, wenn mal Geschwister, Glaubensgeschwister eben, die katholisch sind oder lutherisch geprägt oder auch orthodox, unsere freien Gottesdienste besuchen, dass sie hinterher sagen, es war schön, schöne Atmosphäre, es ist offen bei euch, einladend, aber irgendwas fehlt mir. Frank hat es ja schon gesagt eingangs, es gibt Menschen, und das hat ja auch mit Prägungen zu tun, die für sich diese Ordnungen auch, diese Elemente im Gottesdienst brauchen. Ich hatte die Tage mit meiner Frau gesprochen. Sie kommt zum Beispiel aus einer Tradition, wo man sich auch beim Beten gerne hinkniet. In unseren Freikirchen ist diese Form quasi ausgestorben. Also ihr würdet euch, glaube ich, sehr verwundern, wenn ich mich jetzt sonntags hier hinknien würde zum Gebet. Und dann merken wir auch, das sind Ausdrucksformen. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden, es ist selbstverständlich, wenn der Pfarrer sagt, aufstehen, dann stehen wir alle auf. Wenn er sagt, niederknien, dann muss er eben niederknien. Und insofern merke ich eben, es gibt auch Christen, für die ist dieses Freisein, was wir so propagieren, auch durchaus Verunsicherung oder schafft Verunsicherung. Und deswegen finde ich es gut, eben auch mal so ein Thema zu betrachten. Wie können wir auch so Ausgewogenheit in unseren christlichen Formen leben? In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst ist es mir bewusst geworden, es geht eigentlich gar nicht nur um die Form und Ablauf von unseren Gottesdiensten, sondern heute geht es mir vor allem darum, dass Rituale und Symbole unser Glaubensleben auch wirklich bereichern können. Und ich bin mir sicher, und vielleicht merkt ihr das auch am Ende des Gottesdienstes, dass auch ihr in euren persönlichen Formen, wie ihr Glauben lebt, auch manche Rituale und Symbole habt, die euch wichtig sind. Vielleicht entdeckst du ja heute auch für dich mal wieder einen so ganz neuen Kanal. Eben zum Beispiel sagen, wow, so eine gregorianische Musik, die ist nicht nur herausfordernd, sondern die kann auch richtig schön sein und auch so spirituelles Erleben möglich machen. Ich möchte mal mit euch einen kleinen Gedankenschwenk machen ins Alte Testament. Wenn wir glauben als Freikirchen, die wir so im 19. Jahrhundert entstanden sind, dass alles so frei ist von Formen, dann möchte ich euch mal mitnehmen zu Abraham, der das Land durchzogen hat, ein freies Land, ein offenes Land. Gott hat ihm gesagt, pass auf, von dem Meer im Westen bis in den Osten an das Zweistromland, dieses Land werden einmal deine Nachkommen haben. Das war für damalige Verhältnisse irre groß. Und der hat es durchzogen von Ost-West, Nord-Süd. Aber was hat er dann auch gemacht? Er hat angefangen, Altäre zu bauen aus Stein und hat dort an diesen Altären den lebendigen Gott angebetet. Und das finde ich ganz faszinierend, dass eben im Alten Testament solche Formen entstanden sind, solche rituellen Orte, wo nicht irgendein Götzendienst getrieben wurde, sondern wo der lebendige Gott, Jahwe, angebetet wurde. Das fängt an bei Noah, da lesen wir das schon. Es geht weiter bei Abraham und dann natürlich ganz besonders bei Mose, als Gott auch die Stiftshütte und diese ganzen rituellen Zeremonien eingeführt hat. Orte, wo Glauben, wo Opfer dargebracht wurden, wo Glaube ganz besonders gelebt wurde. Und eine ganz wesentliche Erkenntnis ist, dass Gott solche Riten oder Rituale nicht einfach abgeschafft hat, sondern er hat es sozusagen umgelenkt in eine andere Richtung. Also es gab ja zur Zeit Abrahams dort Völker, die haben irgendwelchen Götzenkulten gedient und Götzen geopfert. Und Gott hat das Ganze umgelenkt in einen Gottesdienst, neu ausgerichtet auf den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sind Rituale und Symbole denn eigentlich wichtig für unseren Glauben oder warum können sie so wichtig sein? Eine Antwort darauf ist für mich, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Gott schafft Ordnung. Und Gott gibt auch uns Menschen Ordnungen. Und Gott hilft uns auch manchmal das, was uns eigentlich zu groß ist oder zu groß scheint, herunterzubrechen. Wir singen manchmal in den Liedern von Ewigkeit. Ewigkeit. Aber was ist denn Ewigkeit? Wo bin ich denn in diesem ewigen Raum? Wo finde ich mich? Und dann schenkt Gott uns durch seine Schöpfungsordnung Jahre, 70, 80, ein Leben, eine Lebensspanne, Generationen. Er schenkt uns Jahreskreise. Ich weiß, es gibt Leute, die wollen ewig Sommer. Die fahren im Winter auch dahin, wo Sommer ist. Und ich denke mir dann immer, wie großartig ist doch das, dass Gott uns einen Jahreskreis schenkt. Auch in unseren, oder gerade in unseren mittleren Breiten. Meine Frau kommt aus einem Land, da gibt's Sommer und Winter. Und nach dem Winter kommt, denkst du, der Frühling fängt an, ist der Sommer da. Und im September fängt der Schnee an. Da kommt kein Herbst, zumindest kein großer. Und ich freue mich immer, wenn ich merke, der Herbst richtet mich aus auf den Winter. Und der Winter lässt mich freuen auf den Frühling. Und der Frühling lässt mich den Sommer erwarten. Das schafft Ordnung in meinem Kopf, in meiner Seele. Und dann merke ich, wie gut ist das, das ganz Große, was ich eigentlich nicht in meinen Kopf reinkriege, herunterzubrechen. Und ich möchte euch mal so ein ganz fantastisches Bild geben, über das ich diese Tage mal gestolpert bin. Ihr kennt dieses Bild, wenn am Strand, am großen Meer, wo die Wellen Tag und Nacht rauschen, kommt mal mit an die Ostsee. Auch wenn das nur kleine Wellen sind da oben. Und du denkst, dieser große Ozean, ich kann ihn nicht fassen. Und dann siehst du, ein Kind im Sand baut den ganzen Tag an seiner Burg. Und dann schaufelt es mühsam einen Graben um diese Burg. Und dann fängt es an, eine Rinne zu schaufeln bis zum Wasser, dass dieses Wasser so langsam in den Graben, über die Rinne, in den Burggraben läuft. Und dann ist es stolz am Ziel. Und da dachte ich, ist es nicht ein großartiges Bild, wie Kinder das schon begreifen, was es heißt, dieses große, unbezwingbare, sich nutzbar zu machen, in unsere kleine Welt zu holen? Es ist doch das gleiche Wasser, was dort am Ufer immer brandet und was jetzt durch diesen kleinen Sandburgengraben fließt. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel auch, um zu verstehen, dass Ordnungen gut sind, um das viel zu Große uns manchmal einfach runterzubrechen. Ich lese euch mal ein längeres Zitat vor von einer Frau, Gertrud Müller-Nelson hieß sie, und ich bitte euch mal, lasst es mal auf euch wirken. Sie schreibt: Gott hat die Welt mit einer Ordnung geschaffen, die aus Raum, Materie, Zeit und den nach seinem Bild geschaffenen Menschen besteht. Und durch Rituale und Zeremonien machen wir Menschen unsererseits aus dem Chaos eine Ordnung. Wir schaffen einen Fixpunkt, einen heiligen Raum, um uns im endlosen Raum orientieren zu können. Der Zeitlosigkeit setzen wir rhythmische Wiederholungen entgegen, das Wiederkehrende fest. Und was uns zu groß und formlos ist, das zerlegen wir in kleine, handhabbare Stücke. Und wir tun dies, weil es praktischer ist, aber auch aus einem viel tiefer liegenderen Grund, um sicherzugehen, dass wir Bezug zum Mysterium bekommen, um mit dem Transzendenten, also mit dem Unsichtbaren, zu kommunizieren. Was für ein schöner Gedanke oder was für schöne Gedanken. Wir schaffen einen Fixpunkt, einen heiligen Raum. Nun sind wir ja als freie Gemeinde nicht so sehr auf den Sakralraum fixiert. Also wir können diesen Raum auch vermieten. Wir können hier auch eine Tagung durchführen. Es muss nicht ausschließlich Gottesdienst hier stattfinden. Und doch ist es ein Raum. Ich schaue gerade nach hinten auf ein Kreuz und ihr schaut nach vorne auf ein Kreuz. Ein Raum, das auch begrenzt wird oder eingegrenzt wird durch eine Symbolik. Und die dadurch auch einen Fixpunkt schafft. Ingrid, die hier immer für die Deko mitsorgt, die hat mir einmal erzählt, wie gut es für sie ist, in der stressigen Woche, wenn sie mal zwischendrin hierher kommt und ihre Blumen sortiert, die sie hier wieder als Deko steckt. Und dann sagt sie, und dann sitze ich manchmal hier und schaue aufs Kreuz. Und dann bete ich. Hätte ich jetzt sagen können, Ingrid, das kannst du doch auch draußen oder in deiner Apotheke. Das kannst du doch machen zwischen Kunde A und B. Aber Ingrid begreift, dass hier auch ein Raum ist, der einen Fixpunkt schafft, der uns ausrichten kann. Und es geht eben nicht darum, dass dieser Raum eine ganz bestimmte Form haben muss. Ja, die alten Kirchen haben tatsächlich auch eine Ausrichtung nach Osten. Das hat mit kirchlicher Tradition zu tun. Aber das muss nicht sein. Aber entscheidend ist, dass wir solche Räume finden und sie auch definieren. Heute früh habe ich mal wir sind Altbau und wir haben deswegen so schöne Doppelflügeltüren in manchen Zimmern. Und heute früh, als ich weg bin, weil die Sonne so reinkam, habe ich mal die Tür vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer so aufgemacht. Und es ist mir wieder bewusst geworden, es ist so interessant, es gibt Momente, da will ich diese Türen aufmachen, damit der Raum weit wird. Und dann gibt es Momente im Winter, wenn es ein bisschen frisch wird, da mache ich die zu, ganz bewusst. Schaffe ich mir einen kleineren Raum. Aber der Punkt ist, dieser Raum hat Grenzen und das tut mir gut. Also wir schaffen aus dem Chaos eine Ordnung, hat diese Frau Gertrud Müller-Nelson gesagt. Einen heiligen Raum, damit wir uns im endlosen Raum auch ein Stück orientieren können. Und der Zeitlosigkeit setzen wir rhythmische Wiederholungen entgegen. Wir feiern jedes Jahr wieder Ostern. Mensch, Leute, warum denn? Das müssen wir doch schon längst begriffen haben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Wir feiern es jedes Jahr wieder. Rhythmische Wiederholungen. Ich möchte nochmal einen Gedanken aufgreifen, den Frank vorhin schon hatte, nämlich wie wir beten. Wir beten ja gerne frei. Und wir lassen uns ja nicht so gerne ein auf so Gebetsformeln, auf so vorgefasste Gebete. Manchmal beten wir hier in unserer Gemeinde das Vaterunser im Gottesdienst, aber eigentlich selten. Und du kannst jetzt sagen, mein Alltag ist doch strukturiert und in Ordnung, mein geistliches Leben ist in Ordnung. Ich kann übrigens mit Gott reden, wann ich will und wie ich will. Das ist meine protestantische Freiheit. Aber tatsächlich gibt es im Leben auch Zeiten von Chaos. Es gibt nicht immer die Zeiten, wo ich mein Leben in der Hand habe. Ich wünsche es uns allen nicht, aber es gibt Geschwister, wir haben auch welche in der Gemeinde, die leben mittlerweile hochbetagt in einer Krankheit, die Demenz heißt, die oft so im Volk verlacht wird, hoch habe ich vielleicht Alzheimer. Aber unsere Glaubensgeschwister, die zum Teil im Pflegeheim sind, die durchleben in Demenz oft ganz furchtbare Depressionen, Wahnvorstellungen, erleben ganz viel Chaos. Chaos im Kopf, Leere im Kopf. Und es ist so faszinierend, wenn man alte Geschwister, hochbetagte Geschwister eben auch im Heim, vielleicht auch im Sterbebett, auf dem Krankenbett besucht, festzustellen, was es für ein Schatz ist, wenn es da ein Kirchenlied gibt oder ein Vaterunser. Etwas, was im Kopf sozusagen einen Weg gebahnt hat durch das ganze Leben, was aus diesem Gehirn auch bei dem Substanzverlust, bei Demenz nicht auszulöschen ist. Und es ist faszinierend, wie stark demente Menschen manchmal anfangen, ihre Lippen zu bewegen, wenn man mit ihnen zum Beispiel Großer Gott, wir loben dich singt. Oder das Vaterunser betet. Aber es gibt auch andere Zeiten, da musst du nicht erst alt und dement werden, wo dich vielleicht eine Krise aus dem Leben reißt. Dinge, die wir nicht unter die Füße kriegen. Wo wir auf einmal merken, die Worte sind weg, wir sind sprachlos. Wo sind denn dann meine freien Gebete, auf die ich immer poche? Meine Glaubensfreiheit. Ich hatte mal eine Zeit, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich war noch jung, aber ich war sehr angefochten. Und da hat mir mal eine Glaubensschwester ein bisschen auf eine kindliche Art rübergebracht. Sie sagte, Stefan, wenn diese Gedanken bei dir kommen, dann sag einen Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Steht im Hiob. Und den hat Hiob angefangen zu beten, als er ganz unten war, als er alles verloren hatte. Er hat Kinder verloren, Besitz verloren, Gesundheit verloren. Und dann kam aber das Schlimmste. Das Schlimmste war, er hat seine Gewissheit verloren, seine Sicherheit, seine ganzen Glaubensprinzipien, seine Muster, alles, auf was er gepocht und gesetzt hatte sein Leben lang, hat er alles verloren. Der war wie in so einer Sumpflandschaft unterwegs. Kein Boden unter den Füßen. Und da auf einmal sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann habe ich angefangen, diesen einen Satz für mich zu beten. Ich wollte nicht, ich habe es gemacht. Und wieder gemacht und wieder gemacht und wieder gemacht. Und deswegen ist es bei mir so hängen geblieben, dass heute in Zeiten, wo ich mal so gedanklich schwer angefochten bin, wo ich keine Worte mehr habe, wo Zweifel an mein Herz kommen, dass ich diesen Satz von Hiob spreche. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann spüre ich, wie viel Kraft in diesen Worten steckt. Es sind nicht meine Worte. Es sind Gottes Worte aus dem Buch Hiob. Und deswegen, ihr Lieben, denke ich, es ist so gut, wenn Zeiten kommen, in denen uns eigene Worte und Gebete fehlen, unser Kopf so leer scheint, dass es dann vielleicht Lieder gibt, und es ist völlig egal, ob die alt oder neu sind, sondern wichtig ist, dass du darauf zurückgreifen kannst. Ob das ein alter Choral ist oder eins unserer eher moderneren Lobpreislieder. Aber dass du singen kannst, dass du merkst, wie es dich frei macht, wie es dich rausholt aus diesem Gedankenkreis. Oder bestimmte Psalmen. Ich denke so manchmal, ne, so Leute wie Paul Gerhardt, die haben das ja nicht gemacht, um uns zu quälen, dass er gesagt hat, ich schreibe jetzt mal 13 Strophen. Und ganz ehrlich, mir geht es ja heute auch so, mir reichen mal 3 oder 4 Strophen. Und ich denke da mal, oh nee, nicht noch die 5. und die 6. Aber da hängt ja auch eine ganze Struktur drin. Paul Gerhardt in seiner geistlichen Genialität, der hat den Psalm 37 genommen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und aus diesem einen Vers hat er jedes Wort genommen und einen Strophenanfang. Und tatsächlich, wenn man älter wird und vergesslicher, dann kann man sich immer wieder dran festhalten. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege. Ja? Und dann kommt der zweite Vers, dem Herrn musst du trauen. Und das sind so gute Hilfsgeländer für unseren Kopf. Und ich möchte euch einladen, ihr müsst nicht Befehl du deine Wege auswendig lernen, aber das, was euch gut tut und hilft, wo ihr sagt, das prägt sich bei mir ein. Da drücke ich meinen Glauben aus und da werde ich meinen Glauben auch ausdrücken in Zeiten, in denen mein Schädel leer scheint. Ich habe euch mal so eine ganz kleine Übersicht mitgebracht, einfach nur als eine Art, ja, Gedankenstütze. Rituale und Symbole. Ein paar Sachen hatte ich zwischendrin einfach schon genannt, ja. Jahresfeste. Es ist so gut, dass wir eben nicht sagen, wir müssen kein Weihnachten mehr feiern, weil Weihnachten brauchen wir nicht. Es gibt bestimmte christliche Richtungen, wir haben einen der Verwandtschaft, welche, die feiern quasi keinen Heiligabend, weil die sagen, wir feiern die Auferstehung und das Weihnachtsfest, das brauchen wir so nicht. Da steht nirgends geschrieben, dass wir Weihnachten feiern sollen. Und da denke ich immer, das ist so interessant, wenn die ganze Welt Weihnachten feiert, die säkularisierte Welt feiert Weihnachten. Und wir Christen dann sagen, nö, gibt's für uns nicht. Und ich denke immer, wie gut ist es doch, 4 Wochen vorher schon anzufangen. Nicht nur Geschenke zu kaufen, sondern diese Adventszeit als eine Zeit der Vorbereitung auf dieses Weihnachtsfest, auf dieses Christfest. Als eine ganz besondere Zeit im Jahr, wo wir nochmal ganz tief begreifen, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Oder eben Ostern. Das sind schon 7 Wochen vor Ostern als Passionszeit. Und ob du nun Schokolade oder Alkohol oder Fernsehen oder was fastest, aber diese Zeit zu haben als Ausrichtung und zu sagen, bewusst gehen wir diesen Weg mit Jesus mit, jedes Jahr wieder. Und in der Karwoche, wir erinnern uns ganz bewusst an diese Leidensstunden und dann feiern wir Auferstehung. Ich finde das auch als freikirchlicher Christ ein ganz großes Geschenk, dass wir diese Rituale haben im Jahr, Feste, die wir feiern. Demnächst feiern wir wieder Erntedank. Und das ist auch hat eine bestimmte symbolische Kraft, ist auch ein Ritual im Jahr, einmal dieses Fest zu feiern, wenn Daniela und andere Frauen hier alles schmückt. das uns wieder begreiflich macht, ja, die Ernte ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Fixpunkt im Jahr, auch wenn du jeden Tag dran denken darfst, dass die Ernte nicht selbstverständlich ist. Wir waren mal in Israel vor vielen Jahren und es war ganz skurril, denn es hat uns daran erinnert, dass die Juden auch heute noch vor dem Passafest alles sauber machen. Und zwar nicht nur, indem sie das Geschirrtuch nehmen, sondern so, wie es im Alten Testament geschrieben steht, dass die Dinge auch durchs Feuer gehen, geläutert durchs Feuer. Und da waren wir in einem Hotel untergebracht, was einen guten Standard hatte und mussten als Touristen mit Plastikgabeln essen. Das war furchtbar. Tolles Essen, aber da sind uns die Gabeln weggeknickt beim Fleischschneiden. Und das einfach, weil die Juden in der Vorbereitung auf das Passafest das ganze Besteck nehmen und das einmal durchreinigen. Das ist ritualisiert im Judentum. Zeremonielle Reinigung. Bis heute machen die das. Ganz faszinierend. Oder ich habe zum Beispiel hingeschrieben, tägliche Bibellese oder stille Zeit. Das sind Rituale, die du für dich definieren kannst. Und ich sage mal, neben all der Freiheit, die wir haben in unserem Glauben, dass alles Gnade ist und alles geschenkt, hast du auch die Freiheit zu sagen, aber mir tut es gut, jeden Morgen eine Andacht zu lesen oder mir eine Zeit zu nehmen, ein Kapitel zu lesen, wie auch immer du für dich diese Strukturen baust. Für mich sind das hilfreiche Instrumente, die das Große ordnen, damit ich zum Beispiel gut in einen Tag starten kann, von dem ich nie weiß, was kommt. Symbole. Dieses Kreuzsymbol hat mir mal jemand geschenkt, ich weiß gar nicht mehr wo. Und wisst ihr, für was ich das hernehme? Dieser Klotz ist ideal, um in meinem Arbeitszimmer das Fenster einzuklemmen, dass es bei Durchzug nicht zufällt. Und das Interessante ist, ich habe das vorher gar nicht so beachtet, aber seit ich es jeden Tag ins Fenster stelle, wieder rausnehme, habe ich es auch in der Hand. Es ist visuell, aber eben auch haptisch. Wenn wir ans Krankenbett gehen, nehmen wir manchmal ein kleines Holzkreuz mit. Nicht, dass das Kreuz das in der Hand selig macht, aber etwas Haptisches zu haben, eine Symbolik, kann oft hilfreich sein in schweren Tagen und Zeiten. Oder das Fischsymbol aus dem griechischen Ichthys. Der Fisch ist ein Akronym, das hat man in der ganz frühen Kirche in Zeiten von Verfolgung gelernt. Da durfte es dann nicht hinschreiben, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser. Also haben die Leute die Anfangsbuchstaben abgekürzt. Jesus, Christus, Theo für Gott, Hios für den Sohn und Soter für den Retter. Das ergibt das Wort Ichthys. Und da haben die Christen ein Fischsymbol hingemalt, weil sie wussten ja, was hinter dieser Symbolik steckt und welche eine Kraft dahinter ist. Wenn man, oder als man dann auch Katakomben freigelegt hat, zum Beispiel in Rom, hat man solche Symboliken gefunden. Und da merken wir wieder, in Zeiten von Verfolgung, wo eben es nicht einfach ist, sich in so Sakralräumen zu treffen, brauchten Christen und brauchen es auch heute kleine Symbole, auf die sie zurückgreifen. Also dieses Fischsymbol ist ein ganz starkes. Und dann natürlich, hier steht Abendmahl, Brot und Traubensaft oder Wein, genauso wie auch die Taufe. Das sind auch für uns als freikirchliche Christen eigentlich die stärksten Symbole. Wir feiern die Taufe als ein Bekenntnis, als ein auch rituelles Bekenntnis, dass wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Da steht nirgends, dass man sich weiß anziehen muss. Aber für uns hat das eine Symbolik der Reinheit, das Weiß. Und genauso steht auch nirgends, dass man jeden Sonntag Abendmahl feiern muss oder einmal im Monat. Wir machen es in unserer Tradition einmal im Monat, in der Regel am ersten Sonntag. Aber es ist eine starke Symbolik, die uns immer wieder daran erinnert, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und das Letzte, einfach nur als Gedankenanregung auch, das Lesen von Psalmen, also bestimmter Texte in der Bibel, kann man auch als Ritual benutzen. Im 4. Jahrhundert gab es einen ganz großen Prediger, Kirchenlehrer Chrysostomus, und dieser schlaue Mann hat einmal gesagt, die Christen sollten jeden Morgen den 62. Psalm lesen. Habt ihr sowas schon gehört? Weiß einer, wie der anfängt? Weiß jemand, wie der anfängt, der 62. Psalm? Ich lade euch mal, ich will nicht sagen als meditative Übung, aber ich lade euch mal ein, einfach mal diesen Psalm auch mitzubeten, mitzulesen. Ach, ich mache es mal spontan ganz anders. Ich lese ihn nicht vor. Lasst uns mal gemeinsam beten. Und wenn ihr könnt, stellt euch mal hin dazu und wir lesen diesen Psalm und lasst ihn auch mal wirken auf euch, was der auch für eine innere Kraft entfaltet. Stille zu Gott. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen, mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Selah. Selah heißt eine kurze Pause. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht, Selah. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Nehmt gerne wieder Platz. Also, Chrysostomus lädt uns ein, diesen Psalm 62 jeden Morgen einmal zu beten. Vielleicht hilft es uns mal, auch aus den Psalmen so eine Kraftquelle zu erschließen. Und über diesem Psalm steht in meiner Bibel die Überschrift: Stille zu Gott. Das soll das Ziel sein, uns in dem Chaos dieser Welt, in dem lauten Alltag, manchmal durch Rituale und Symbole immer wieder auszurichten, um vielleicht auch manchmal das Gefühl zu haben, jetzt stehe ich endlich mal alleine. Oben auf dem Gipfel am Gipfelkreuz und genießt die Stille bei Gott. Inmitten dem Lärm dieser Welt. Und das wünsche ich uns, dass wir uns solche Räume erschließen. Amen.